Lieber Vater, wir danken dir, dass du in unserer Mitte bist, nach deiner Zusage, durch deinen Geist, und dass du selbst der bist, der uns belehren möchte aus deinem Wort. Und wir bitten dich, dass du alles in deine Hand nimmst und dass das gesagt wird, was gesagt werden soll von dir her, und dass wir Hörende sind und im Herzen Bewegende. Und wir danken dir für unseren Bruder Eckhard zu Nieden. Wir bitten dich für ihn, dass du ihm Weisheit und Vollmacht gibst, dein Wort zu sagen. Wir bitten dich auch für die beiden anderen Gruppen im Haus. Danke, dass du auch dort gegenwärtig bist und dass du auch dort dein Wort hast und dass du auch dort redest und wirkst. Danke, dass deine gnädige und gütige Hand über uns ist. Gepriesen seist du, gelobt sei dein Name. Amen.
Also es soll um das Wort gehen. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe, also ohne das Wort, ist nichts gemacht, was gemacht ist. Nachher geht das dann noch weiter im Vers 14, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das Wort war Gott und das Wort war bei Gott. Ist das nicht ein Widerspruch? Das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Also ist das Wort nun mit Gott identisch? Ist es Gott selbst? Oder ist es nur bei Gott, neben Gott, von ihm ausgesprochen oder so? Das scheint ein Widerspruch zu sein. Es ist ein Geheimnis, es ist eben das Geheimnis der Dreieinigkeit, wo wir ja auch nicht erklären können, was ist es mit Gott und Jesus und dem Heiligen Geist? Sind das nun drei oder ist es eins? Das ist ein Geheimnis, das wir nicht näher erklären können, wie wir überhaupt ja viele Geheimnisse aus der Welt Gottes, die uns fremd ist, die er uns nicht unmittelbar offenbart oder die wir mit unseren Begriffen, unseren Bildern von dieser Welt eben nicht verstehen können. So ist es auch hiermit. Es ist eben ein Teil der Dreieinigkeit. Das Wort, also auch Jesus, war Gott. Und das ist das, Gott ist das Wort, das sich uns offenbart. Das Wort, das ist natürlich auch ein Bild, so wie etwa, wenn wir von Jesus als dem Sohn Gottes sprechen, ist es, oder die Bibel davon spricht, es ist ja auch ein Bild, er ist nicht ein Sohn, wie ein Vater in dieser Welt einen Sohn hat, so ist eben auch das Wort, wenn wir von Jesus als dem Wort sprechen, das ist auch ein Bild, wie wir überhaupt von der jenseitigen Welt nur in Bildern aus dieser Welt sprechen können. Wir können uns das nicht vorstellen, wir wissen nicht, genau, präzise, wissenschaftlich exakt zu beschreiben, was es mit jener anderen Welt und mit Gott und den Engeln und all dem auf sich hat. Und darum gebrauchen wir Bilder aus dieser Welt, um uns einigermaßen eine Vorstellung davon zu machen, was es mit diesen Wahrheiten aus der anderen Welt zu tun hat. Und da eben auch dieses Bild, das Wort, durch das Gott spricht, das Wort, das Jesus ist, wird ja deutlich hier, nicht wahr? Das Wort ward Fleisch, also ist klar, dass eben das Wort dann Jesus aus dieser anderen Welt in diese Welt gekommen ist und Fleisch, also Mensch wurde, dass es sich also um Jesus handelt. Ich habe das mal nachgeforscht, schon im Hebräischen ist in diesem Ausdruck Wort steckt mehr drin als nur diese Aneinanderreihung von Buchstaben, die einen bestimmten Sinn ergeben, sondern es ist ein Hintergrund, ein verborgener Sinn dahinter und im Griechischen vielleicht noch mehr. Das ist ja hier, das Neue Testament ist ja in Griechisch geschrieben, da ist ja immer der Logos gemeint und das Wort Logos ist eben nicht nur ein Wort, so wie wir das verstehen, Aneinanderreihung von bestimmten Buchstaben und Klänge, von denen man sofort weiß, das ist eben jetzt diese Bedeutung damit verbunden, sondern es ist eine Lehre im weiteren Sinn. Wir kennen das zum Beispiel, wenn wir sagen, etwas ist logisch, also es ist richtig, es ist wahr, es ist einleuchtend, das ist der Lehre entsprechend. Oder meinetwegen Psychologie, das ist die Lehre, die Logie, die Lehre von der Psyche, also von der Seele. Also Logos, das Wort, ist gleichzeitig nicht nur ein Wort, ein einzelnes Wort, sondern ein ganzer Begriff für eine Lehre, für einen Hintergrund dieses Wortes. Gott ist das Wort, er war das Wort, er ist das Wort, er ist also eins mit dem, was er sagt, so könnte man auch daraus lesen. Gott ist gleichzeitig das Wort, so wie wir manchmal sagen, ein Mann, ein Wort. Natürlich ist das nur so dahingesagt, meistens stimmt es ja nicht. Manche sagen dann noch, eine Frau, ein Wörterbuch und so. Das ist ein bisschen bösartig. Und manchmal ist es auch umgekehrt, dass ein Mann ein Wörterbuch ist und viel redet, das ist nichts dahinter. Aber es ist so ein Wunschdenken, dass man sich sagt, ein Mann, ein Wort. Also wenn der was sagt, das ist so das Idealbild, das stimmt dann auch. Der sagt das und dann hat das Hand und Fuß. So können wir das von Gott sagen. Gott ist Wort, Gott ist sein Wort und was er sagt, das ist wirklich so. Auf die Wahrheit kann man sich verlassen. Das stimmt. Das bedeutet, dass wenn wir sagen oder wenn wir hier lesen, Gott ist Wort, ist das Wort, er ist identisch mit dem, was er sagt. Er steht absolut dahinter. Es gibt nichts anderes. Es stimmt, was er sagt. Und es bedeutet gleichzeitig auch, er will sich äußern, wenn er Wort ist, will er, was nützt ein Wort, das man nur für sich behält? Man muss ein Wort aussprechen, es muss von anderen gehört werden, dann bringt es Sinn. Darum will Gott sich äußern, er will kommunizieren. So wie wir sagen, auch nicht nur an meinem Wort, wir sagen auch, jemand ist ganz Ohr, nicht wahr? Das heißt, er ist ganz auf Hören eingestellt, so ist Gott ganz Wort, er ist ganz auf Reden eingestellt, auf Kommunikation mit uns. Ich möchte das an so drei, mit so drei Gedanken deutlich machen. Einmal das Wort als Schöpfer der Welt, davon ist ja hier die Rede, und das Wort einfach als Information, mit dem Gott zu uns redet, uns etwas sagt, und schließlich das Wort ist Jesus. Das sind alles drei Dinge, die in diesem Prolog vorkommen und angesprochen werden. Normalerweise würde ich vielleicht sagen, dass das Wort als Information, was man so spricht, das ist das Naheliegende, darum sollte man damit anfangen. Aber weil es hier zunächst um die Schöpfung geht, fangen wir mal damit an, wenn wir uns gerne hier an die Reihenfolge hier in diesem Text halten wollen. Das Wort als Schöpfer der Welt, Vers 3. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, also durch das Wort, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Am Anfang war das Wort. Goethe lässt seinen Faust sagen, am Anfang war die Tat. Vielleicht hat man damals so gedacht, das ist ein bisschen zu billig, ein Wort, nur am Anfang. Da muss die Tat hin, nicht wahr? Das ist etwas Entscheidendes. Worte werden so viel gemacht. Da übersieht man, dass Gottes Wort Tat ist. Wenn Gott etwas sagt, dann geschieht etwas. Er redet nicht nur, sondern das, was er redet, das geschieht auch. Das ist sein Wesen. Wenn er sagt, es werde, dann wird auch. Wenn er spricht, so geschieht es. Wenn er so gebietet, so steht es da, Psalm 33. Das Wort ist nicht nur geredet, was Gott spricht, sondern es hat eine Wirkung. Es geschieht etwas. Darum steht das hier so. Alle Dinge sind durch dieses Wort gemacht. Und ohne das Wort ist nichts gemacht. Also das heißt, das ist eine Verdopplung, ja, wäre gar nicht nötig, das nochmal zu sagen. Wenn da steht, alles ist durch dieses Wort gemacht, dann ist es eben alles. Aber er betont es nochmal extra, gar nichts, wirklich nichts ist ohne dieses Wort gemacht. Es gibt nichts, was nicht durch Gott gemacht wäre, durch sein Wort. Durch diese Verdopplung wird das nochmal unterstrichen. Alles ist durch ihn gemacht, das geht dann nachher weiter. Alle Dinge sind durch ihn gemacht, das ist also die toten Dinge, alles, was überhaupt existiert, ist durch ihn gemacht. Und dann, in ihm war das Leben war das Licht der Menschen, im nächsten Vers, also auch das, was lebt. Und damit ist nicht nur das biologische Leben gemeint, sondern das geistliche Leben, das Leben, das Gott uns schenkt. Alles kommt durch sein Wort. Es gibt nichts, was nicht durch sein Wort entstanden wäre. Mich hat in letzter Zeit sehr beschäftigt, dass manchmal in den Evangelien berichtet wird, wie Jesus gesprochen hat, Befehle gegeben hat. Und dann habe ich mich gewundert, wieso er Befehle gibt. Und da ist niemand oder nichts, was diesen Befehl hören und umsetzen könnte. Wenn er also zum Beispiel dem Lazarus, der schon 4 Tage tot war, also so lange, dass schon der Verwesungsprozess eingesetzt hat, wenn er dem zuruft, Lazarus, komm heraus, dann kann der Lazarus ihn ja nicht hören, der ist ja tot. Aber der hört es, auf irgendeine geheimnisvolle Weise hört er es und steht auf und kommt raus. Oder wenn Jesus gebietet dem Sturm, schweig und verstumme, ja wie denn, kann der Sturm neuerdings hören und Befehlen gehorchen? Ja, kann er. Wenn Jesus befiehlt, dann geschieht es. Oder wenn er dem Fieber von Petrus Schwiegermutter sagt, weiche, also es war mir noch ganz unbekannt, dass Fieber hören kann und Befehle befolgen kann, aber es ist so, dann weicht dieses Fieber. Also ich schließe daraus, wenn Jesus etwas sagt, wenn er sein Wort an uns richtet oder an irgendetwas richtet, dann ist es nicht nur ein Befehl, der gehört werden muss und dann befolgt werden muss. Und wenn er nicht befolgt wird, dann wird eben nichts draus aus diesem Befehl, sondern dann geschieht es, weil in seinem Wort selbst, in seinem befehlenden Wort, die Kraft liegt, dass es geschieht. Wenn er dem Lazarus befiehlt, komm heraus und steh auf und werde wieder lebendig, dann liegt in diesem Befehlswort der Kraft, dass es, die Kraft, dass es auch geschieht. Das ist ja seit Anbeginn der Schöpfung so gewesen, als Gott, wir haben davon gestern auch schon gesprochen, als Gott befohlen hat, es werde Licht, vorher war es im Dunkel, dann hat eben das Nichts gehorcht und ist hell geworden. Oder es werde Leben, es werden Pflanzen, es werden Fische im Wasser, es werden die Vögel unter dem Himmel und so weiter. Dann wurde das eben, weil in seinem schöpferischen, kraftvollen Wort eben die Fähigkeit liegt, dass es dadurch zustande kommt. Er kann es machen. Bei Gott ist also ein Befehl nicht nur ein Befehl. Es gibt ja so diese Steigerung gewissermaßen. Wenn wir Informationen austauschen, dann meist passiert nichts. Manchmal nimmt man die Informationen auf, wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm und so. Das ist so die untere Stufe. Ein Befehlswort, wenn ein Offizier seinem Soldaten befiehlt, gibt es ja in der Bibel auch einen Hinweis darauf, mach das, dann macht er das oder komm her, dann kommt er. Das ist dann schon eine höhere Stufe. Da wird der Befehl gehört und auch in die Tat umgesetzt. Also ein Befehlswort kann schon etwas bewirken. Aber wenn da nichts ist, was diesen Befehl hören kann, ja, dann kann das normalerweise unter uns Menschen überhaupt nichts bewirken. Aber da zeigt sich eben, dass Gottes Wort eine andere Kraft hat als die Worte der Menschen. Dann geschieht es trotzdem, weil er es befiehlt. Das sind alles keine wissenschaftlich erklärbaren Dinge, die da vorgehen, aber die wir geistlich erleben können. Wir versuchen das mit Behelfserklärungen, etwa wenn er gesagt hat, es werde Licht, es werde das Leben und so weiter. Aber diese Behelfserklärungen helfen dann auch nicht weiter. Wir glauben, dass es das Wort Gottes ist, das alle Dinge und alles Leben auf der Erde geschaffen hat. Darin liegt die Kraft. Das Wort also als Schöpfer der Welt, als Schöpfer von allem, was ist. Und dann ein zweites, das Wort als Information, das ist so die landläufige Vorstellung von der Bedeutung des Wortes. Das ist klar, man braucht, um sich zu verständigen, um Informationen auszutauschen, ein Wort. Das muss auch gar nicht unbedingt so diese Art Sprache sein, wie wir sie kennen. Man kann zum Beispiel auch durch Morsezeichen sich verständigen. Oder die Seeleute haben früher mit diesen Flaggenzeichen von Schiff zu Schiff sich verständigt oder so. Da gibt es alle möglichen Möglichkeiten, wie man sich verständlich machen kann. Es ist einfach eine vorherige Vereinbarung zwischen dem, der sich äußert und dem, der diese Nachricht aufnehmen soll. Das bedeutet eben jenes und das bedeutet etwas anderes und so weiter. Und so ist es bei der Sprache ja auch. Die Kinder, die dann die Sprache lernen, kriegen das so allmählich mit. Ah, wenn man Ma sagt, dann ist das diese Dame, die da immer kommt und mir zu trinken gibt oder so, oder mich wickelt und so. Und so lernt man das allmählich so. Die Begriffe werden immer komplizierter, die dann die Babys lernen und die verstehen dann, was das bedeutet, bis hin zu komplizierten Worten, Desoxyribonukleinsäure oder so. Aber weiß ich auch nicht, was da drin ist. Aber man weiß eben so, es kommt da so allmählich. Dieses Wort bedeutet eben das. Diese Aneinanderreihung von Lauten, Vokalen und Konsonanten hat eine bestimmte Bedeutung. So ist es eben bei den Worten, die wir in dieser Welt sprechen. Aber wichtig ist, dass Gott uns auch auf diese Weise zu verstehen gibt, also ganz so, dass wir es begreifen können mit unserem begrenzten Verstand, was er von uns will. Dass er uns seine Wahrheit kundtut. Es ist nicht nur dieses Schöpferwort, es ist auch einfach, dass er uns Informationen gibt in unseren Verstand, in unsere Herzen. Was wir über ihn wissen müssen, über Gott, was wir über uns selber wissen müssen, über diese Welt, was wir wissen müssen, über unseren Weg zu ihm in dieser Welt, dass wir zu ihm hinkommen. Alles das hat er uns in seinem Wort gegeben. Und das ist der Grund, weshalb wir die Bibel als Wort Gottes bezeichnen. Da hat er uns die Informationen alle gegeben, die wir brauchen. Da haben die Menschen aufgeschrieben, was die Propheten von Gott gehört haben. Da ist geschildert, was die Propheten gesehen haben in Visionen. Da ist berichtet in der Bibel, was Gott vielleicht nicht in Worten, aber in Handlungen hat geschehen lassen. Also, dass etwa deutlich wurde, eine bestimmte Strafaktion hat Gott über sein Volk geschickt, weil sie sich versündigt haben, damit das Volk daraus lernen kann, das in Zukunft nicht so zu machen. All diese Dinge, also die Erzählenden, die Berichtenden, auch die offenbarten prophetischen Worte, alles das ist in dieser Bibel zusammengestellt und darum eben Wort Gottes. Da kommt die Information, die wir brauchen, um unser Leben richtig zu führen. Auch hier gilt eben, nichts geht ohne sein Wort. Nicht nur, dass nichts geschaffen wäre ohne sein Wort, sondern wir können auch unser Leben nicht bewältigen ohne sein Wort. Wir brauchen das. Nichts kann ohne ihn existieren. Auch eben das geistliche Leben nicht. Darum sagte Petrus, Herr, wohin sollen wir sonst gehen, wenn du uns jetzt fragst, ob wir weggehen wollen? Wohin sollten wir denn sonst gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Diese Worte brauchen wir. Ohne diese Worte finden wir das ewige Leben nicht. Gott redet. Davon leben wir. Davon leben auch Menschen, die das nicht wissen, die das nicht ahnen, dass sie auf Gott angewiesen sind, weil Gott sie geschaffen hat durch sein Wort. Alle leben davon, aber so leben, dass es Gott gefällt, dass wir ihm wohlgefällig sind, dass wir unser Ziel erreichen, das er sich für uns vorgesteckt hat. Das können wir nur, indem wir die Information über den richtigen Weg aus seinem Wort für uns herausnehmen. Ein wirklich erfülltes und gottgefälliges und ewiges Leben haben wir nur im Kontakt mit ihm. Und darum ist das so wichtig, dass wir immer wieder ermahnt werden, auf dieses Wort zu achten. Lasst das Wort reichlich unter euch wohnen, heißt es im Kolosserbrief. Also beschäftigt euch damit, denkt darüber nach, lasst es bei euch sein, lasst es unter euch wohnen, dass wie wenn eine Familie an Mann und Frau und Kinder und so weiter zusammen wohnen, dann sind sie immer beieinander, dann sind sie täglich, sehen sie sich und hören auf den anderen und so. Lasst so das Wort Gottes unter euch reichlich wohnen, also beschäftigt euch damit, lest das und denkt euch hinein und hört darauf. Und nur im ständigen Kontakt mit dem Wort Gottes, das muss nicht nur immer nur sein, dass wir es in der Bibel lesen, sonst gehört viel anderes dazu auch, dass wir auch in Predigten das hören, dass wir in seelsorglichem Rat, in Gesprächen, die Christen untereinander führen, in Gedanken, in Büchern, die wir darüber lesen und was auch immer, dass wir mit diesen Wahrheiten uns beschäftigen, dass wir sie in uns wohnen lassen, dass sie sozusagen, wie es im Psalm 119 heißt, unseres Fußes Leuchte ist, dass wir danach uns richten, dass wir auf diese Weise den Weg finden, immer wieder den Kontakt zu halten. Das heißt ja hier in den folgenden Versen immer wieder auch vom Licht. Das Leben ist das Licht der Menschen. Das Licht scheint in der Finsternis, dann Vers 5. Die Finsternis hat es nicht begriffen. Und dann später von Johannes dem Täufer, der kam zum Zeugnis, um von dem Licht zu zeugen. Und er war nicht das Licht, sondern er sollte zeugen von dem Licht. Also dieses Licht unseres Fußes leuchte, dass wir den richtigen Weg finden. Kennen Sie die Geschichte von den Schildbürgern, ja, die das Rathaus gebaut haben und dann haben sie vergessen, die Fenster reinzumachen. Und um da ein bisschen Licht da drin zu haben, sind sie dann rausgegangen, haben die Säcke aufgemacht und gewartet, bis die Sonne ordentlich reingeschienen hat und schnell zugemacht und das Licht ins Rathaus getragen und waren dann vielleicht ganz erstaunt, dass das nicht so richtig klappte. Also eine Grundwahrheit haben sie da nicht begriffen in dieser schönen Geschichte, dass nämlich es nur Licht gibt im unmittelbaren Kontakt mit der Lichtquelle, also mit der Sonne. Man kann das Licht nicht einfangen und wohin transportieren. So kann man das Wort Gottes oder sagen wir Gott selber nur erleben in seinem Leben, kann nur den richtigen Weg finden in der unmittelbaren Verbindung mit ihm. Und die geschieht durch das Wort Gottes, dass wir durch ihn Weisung bekommen, wie wir unser Leben führen sollen. Unseres Fußes Leuchte. Weithin ist das unseren Zeitgenossen verloren gegangen, diese Verbundenheit mit Gott durch sein Wort, das Hören auf sein Wort, die Maßstäbe, die er uns in seinem Wort für unser Leben gegeben hat. Die 10 Gebote gelten nicht mehr viel. Natürlich vieles davon ist in unsere allgemeine Gesetzgebung eingeflossen und manches ist auch moralisch irgendwie einleuchtend und so. Aber dass das grundsätzlich alles so gilt und dass das von Gott kommt und dass wir ihm Verantwortung schulden für unser Leben, das wir führen, das ist den Menschen verloren gegangen, das sehen sie nicht mehr. Und viele empfinden, dass da ein Vakuum entstanden ist. Man sucht nach Werten. Es gibt bei wichtigen Fragen dann so Ethikkommissionen, die eingesetzt werden, weil man sonst nicht weiß, wie man die letzte Wahrheit finden soll. Und da werden dann Vertreter von allen möglichen Richtungen drin sein und ein paar religiöse Menschen natürlich auch. Und tragen sie so zusammen, was finden wir denn nun den richtigen Weg? Was ist denn ethisch gegeben und das Beste und das Sinnvollste? Aber das Wort Gottes spielt oft keine Rolle mehr. Da ist eine Leere entstanden. Und dadurch, durch diese Maßlosigkeit, also man hat kein Maß mehr in seinem Leben, dadurch kommen all solche Irrwege, dass die Menschen immer weiter von Gott und seinen Maßstäben sich entfernen. Und also neulich habe ich zum Beispiel das im Fernsehen mitgekriegt, dass es da neuerdings so Shows geben soll, so Flirtshows und so, wo so einer, zwei Leute da verheiratet werden, die sich noch gar nicht kannten und so. Und dann mal sehen, ob das gut geht und so. Also wie man mit dieser heiligen Einrichtung, die Gott gegeben hat, der eher so eine Spielerei machen kann, ist mir unbegreiflich. Oder die sozialen Fragen, zum Beispiel, mal da zu hören und zu lesen, dass da ein Manager von einer Bank in 15 Minuten so viel verdient wie eine Friseurin in einem Monat oder so. Es gibt so viele Dinge, ich will jetzt nicht über soziale Fragen hier reden, aber es gibt so viele Dinge, da ist was aus dem Maß gekommen, da ist was durcheinander gekommen, da ist was nicht mehr in Ordnung. Da hat man das Maß verloren. Das hängt damit zusammen, dass man nicht mehr nach den Maßstäben Gottes sich richtet, dass sein Wort keine Rolle mehr spielt. Woran sollen wir uns halten? Gott sagt uns, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das wäre der einzige Maßstab. Daran können wir uns halten. Daran könnten sich die Menschen dieser Welt halten, wenn sie denn wollten, wenn sie denn dazu bereit wären. Aber sie machen sich ihre Maßstäbe selber. Und das gibt eben keinen Halt. Mir fällt da eine Geschichte ein, die ich zwar selber erlebt habe, aber ich habe sie nicht mehr in Erinnerung, weil sie in meiner Babyzeit sich abspielte. Meine Mutter hat es mir nur erzählt. Als ich laufen lernte damals, ich war nie besonders sportlich, das hat bei mir, glaube ich, ziemlich lange gedauert, bis ich das begriffen hatte mit dem Laufen. Da war ich immer noch so ängstlich und wollte lieber an der Hand meiner Mutter dann gehen und so. Und dann war sie auf die Idee gekommen, weil ich das so stereotyp immer die Hand hochhielt und wollte mich festhalten an ihr. Da hat sie mir dann eine Wäscheklammer in die Hand gedrückt und hat mich auf den Weg geschickt. Da ging das auch. Wahrscheinlich war da in meinem etwas verwirrten Kopf der Gedanke, es wäre die Hand meiner Mutter. Dabei war es nur die Wäscheklammer. Also die hat mich nicht gehalten, natürlich nicht. Ich habe sie gehalten, die Klammer. Im Notfall hätte das nichts genützt, da wäre ich trotzdem auf meinen Windelpopo gefallen. Aber es war so ein gewisser Trost, nicht wahr? So habe ich den Eindruck, ist das bei manchen Menschen heute. Sie machen ihre Maßstäbe sich selber. Sie halten die Maßstäbe, aber nicht die Maßstäbe halten sie. Und das ist dann eben kein Halt. Das ist nicht wirklicher Halt. Den finden wir nur in Gottes Wort. Wenn wir uns darauf verlassen, dann haben wir einen Halt für unser Leben, dann wissen wir, was richtig und was gut ist. Und dieses Wort muss einfach ein Bestandteil unseres Lebens werden, wie ich vorhin sagte, in uns wohnen, nach dem Kolosserbrief, in uns durch und durch zu uns gehören, dieses Wort mit seinen Maßstäben. Mir ist das neulich mal so aufgefallen, als ich das gelesen habe, von der Geschichte Moses, wie Gott ihm die Gesetze gegeben hat. Da war er ja auf dem Berg Sinai und Gott gab ihm die Tafeln und hatte darauf die 10 Gebote geschrieben. Und Mose kam dann runter und erlebte, wie der Aaron das goldene Kalb gemacht hat für das Volk und war so wütend darüber, dass er diese Tafeln zerbrochen hat. Und wir kennen die ganze Geschichte, dann haben sie das Kalb dann zermahlen und das Gold in die Bäche gestreut oder wie das alles war und so. Und dann kriegte er den Auftrag, noch einmal auf den Berg zu gehen. Und dann hat der Mose selber die Tafeln gemeißelt und ist damit auf den Berg gegangen und Gott hat seine Gebote auf diese Tafeln geschrieben. Also vieles, was da so im Alten Testament uns beschrieben ist, hat ja oft symbolischen Wert. Und ich meine, ob das nicht gerade darin seinen Wert hat, dass wir da erkennen sollten, Gott hat zunächst die Tafeln und die Gebote, die da drauf standen, gegeben und die Menschen haben es nicht gehört und sie sind völlig daneben gewesen und er war noch so verärgert, der Mose, dass er die Tafeln kaputt gemacht hat. Und beim zweiten Mal wollte Gott, dass Mose die Tafeln selber macht, aber die Gebote hat Gott drauf geschrieben. Ob das nicht bedeutet, dass wir also selbst uns identifizieren mit diesem Gebot. Das ist auch unsere Sache. Wir sollen dafür da sein, dass diese Gebote in diese Welt hineingetragen werden, dass sie Maßstab unseres Lebens werden. Sie sind uns nicht nur übergestülpt, aber sie kommen von Gott. Die Gebote selbst hat Gott gegeben. Und wir sind verantwortlich dafür, dass sie festgehalten werden und dass wir sie weitertragen und dass sie etwas gelten in unserer Welt. Also, diese Gedanken zu dem Thema, das Wort als Information. Und das Dritte, was ja auch hier deutlich wird in diesem Prolog zum Johannesevangelium, das Wort ist Jesus. Vers 1 wird das deutlich, am Anfang war das Wort war bei Gott, Gott war das Wort, also die Dreieinigkeit, Gott und das Wort, also Gott und Jesus, ist identisch, wie an vielen anderen Stellen uns auch deutlich wird in der Bibel, dass nicht nur Gott der Schöpfer war und Jesus der Erlöser, sondern Jesus war auch der Schöpfer dieser Welt, der Mitschöpfer dieser Welt. Und Gott ist eben auch der Erlöser, der seinen Sohn geschickt hat, wenn man das so will. Und dann Vers 14 macht das ja auch deutlich, das Wort ward Fleisch. Also das ist Jesus, dieses Wort, das in die Welt kam. Offenbar haben die Menschen also nicht verstanden, was Gott von ihnen wollte. Haben das Wort, dass Gott ihnen gesagt hat durch die Propheten und durch verschiedene Ereignisse, durch die Gesetze und so weiter, nicht akzeptiert und nicht begriffen. Und darum hat Gott einen anderen Weg gesucht, um sich ihnen verständlich zu machen. Es wird manchmal so zitiert, dieses Beispiel von den Ameisen, Gott müsste eine Ameise werden und die Ameisen das begreifen sollten. Mir ist das mehr mit einem anderen Bild deutlich geworden, wie ich das beobachtet habe, wie die Fliege immer an die Scheibe flog und draußen ist die Sonnenschein, da sind die Blumen, die jetzt nicht mehr, also im Sommer, und die locken und die Farben ziehen diese Insekten an und so und die Scheibe fliegt, die Fliege wischt immer an die Scheibe und kriegt Kopfschmerzen dabei wahrscheinlich, nehme ich mal an, ich kriegte sie jedenfalls und fliegt immer wieder dran und dann denke ich manchmal, ja, begreift die das nicht, das geht doch nicht, die kann doch nicht immer und immer wieder da dran stoßen und begreift nicht, dass das nicht geht. Da müsste ich jetzt als Mensch, müsste ich sagen, meine liebe Fliege, die hört mich, die versteht mich nicht, mein Wort, müsste ich eine Fliege werden, dann müsste ich ihr das erklären. Hör mal, da oben ist ein Klappfenster auf, da kannst du raus, wenn du unbedingt willst. Schwaches Bild natürlich, ja, verstehen, was ich sagen will. Gott kommt auf unsere Ebene, auf unsere niedrige Ebene und will uns das klar machen, dass wir auf verkehrtem Weg sind, dass wir uns selber schädigen, wenn wir nicht auf sein Wort hören. Er musste selber kommen. Das Wort als Information, das Wort als Befehl hat zwar gereicht, uns als Menschen zu erschaffen, aber es hat nicht, es reicht für alles, aber es hat nicht gereicht, uns auf den richtigen Weg zu lenken, weil Gott wollte, dass wir unseren eigenen Willen haben, dass wir selber entscheiden können, ob wir ihm gehorchen wollen oder nicht. Da hat er uns nicht gezwungen, da ist sein Befehlswort eben nicht so weit gegangen, dass wir gar nicht mehr anders könnten, als mit ihm zu leben. Diese Freiwilligkeit hat er uns erhalten, aber wir haben es nicht begriffen. Und darum ist er selber heruntergekommen auf die Erde, auch als Wort, eben als Wort Gottes, und hat uns diese Botschaft gebracht. Gehorcht doch seinem Wort. So nur könnt ihr wirklich ewig leben. So könnt ihr nur das erfüllte und sinnvolle und gottgefällige Leben finden. Die Menschen haben es nicht verbindlich genommen, was Gott gesagt hat. Aber Gott hasst Unverbindlichkeit. Er kam zu uns und hat sich selbst verbindlich gemacht und hat gelehrt, was wir wissen müssen, und hat es durch Wunder bestätigt und hat es durch sein Handeln bekräftigt. Jesus hat ja auch gelehrt, einfach Informationen gegeben. Er hat gelehrt in Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten, heißt es da mal an einer Stelle. Also offenbar haben die Schriftgelehrten nicht nur langweilig gesprochen, sondern auch kraftlos. Also die haben immer wieder vom Gesetz Gottes geredet, aber vielleicht es selber nicht gehalten, hat ja Jesus manchmal kritisiert. Und wenn sie es selber gehalten haben vielleicht, dann haben sie es nicht wirklich verstanden und haben es nur aus einer Gesetzlichkeit heraus, aus dem Drang heraus, sie möchten besonders fromm sein, aber nicht aus Liebe zu Gott gehalten und so weiter. Das waren einfach Fehlentwicklungen. Da hat auch keiner drauf gehört. Sie haben keine Vollmacht gehabt, dieses Wort Gottes zu sagen. Gott hat nicht durch sie geredet. Das ist ja der Sinn von Vollmacht. Und von Jesus heißt es, er redete in Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten, die ohne Vollmacht redeten. Er hat in Vollmacht geredet. Gott war in ihm und hat durch ihn geredet. Und dann eben nicht nur die Worte, die Buchstaben, den Klang der Worte, die er gemacht hat, sondern eben auch seine Taten, seine Wunder und Zeichen. Er hat das ja auch mal gesagt, wenn ihr schon nicht glaubt um der Worte willen, die ich sage, so glaubt doch wenigstens um der Zeichen willen, die ich euch gegeben habe. Also diese Zeichen haben das unterstrichen, glaubt es doch, ich bin von Gott gesandt. Manche haben es begriffen, so wie Nikodemus, der sagte, niemand kann die Zeichen tun, die du tust. Also das war schon eine Ahnung da, aber bei vielen eben nicht. Aber dass er eben, wie es an einer Stelle mal heißt, mächtig war in Worten, ein Prophet, mächtig in Worten und Taten, das war noch nicht alles, sondern das eigentlich entscheidende Wort, das Gott durch ihn gesprochen hat, war eben sein Opfertod am Kreuz. War nicht das, was er gesagt hat und nicht die Kranken, die er geheilt hat und nicht die Befehlsworte, die er dem Sturm oder dem toten Lazarus oder so entgegengerufen hat und wo er bewiesen hat, dass er von Gott gesandt ist. Das war noch nicht das entscheidende Wort Gottes, und das Entscheidende war, dass er selber als Wort Gottes ans Kreuz gegangen ist und gestorben ist für uns und dann wieder auferstanden. Das ist das Wort Gottes an uns. Das ist die Tat Gottes. Das Wort, also die Information, aber die Tat Gottes, die uns rettet. Er selbst ist das Wort Gottes. Was er getan hat, wie er sein Leben hingegeben hat, um uns zu erlösen, und wie er wieder auferstanden ist vom Tod und nun zur Rechten Gottes sitzt, das ist ein Wort, das in unserer Sprache oder in allen Sprachen der Welt nicht ausgedrückt werden kann, etwas, was die Liebe Gottes zu uns Menschen zeigt. Und der Ruf Gottes an uns, dass er uns erlösen will, dass er uns retten will, dass er uns befreien will, dass er uns den Weg zeigen und auf den Weg führen will, der zum ewigen Leben, uns zum ewigen Leben bringt. Das ist das letzte Wort Gottes. Und darum ist das, was er getan hat, auch immer wieder, oder er selber auch immer wieder mit dieser Lehre, mit diesem Logos verbunden. Darum steht das in der Bibel immer wieder, diese Ausdrücke, das Wort vom Kreuz. Oder also nicht nur die Lehre über das Wort, sondern diese gesamte Wahrheit, dass er für uns gestorben ist. Oder das Wort der Wahrheit, das Wort des Lebens, das Wort des Heils, und das Wort der Gnade und so weiter. Also das alles ist der Logos, diese umfassende Lehre von Gottes Liebe zu uns, die sich in Jesus geäußert hat. Und darum Hebräer 1, Sie kennen wahrscheinlich alle dieses Wort, Gott hat auf vielerlei Weise geredet zu unseren Vätern durch die Propheten. Das waren eben diese Informationen, die, wenn die Propheten als Dolmetscher Gottes gewissermaßen etwas von Gott bekommen hatten, was sie weitersagen sollten. Gott hat geredet und Gott hat geredet auch durch die Geschichte. Gott hat geredet, indem er den Abraham herausgerufen hat und mit ihm ein neues Volk angefangen hat. Gott hat geredet, indem er dem Mose die Gesetze gegeben hat. Also Gott hat geredet zu den Vätern durch die Propheten und all diese anderen Ereignisse damals. Aber verstanden haben sie es nicht. Und wenn sie es verstanden haben, haben sie es nicht getan. Sie haben es vielleicht manchmal begriffen, aber nicht ergriffen. Dieses Wort kommt ja hier nachher auch noch vor. Nachdem Gott auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er im Letzten geredet zu uns durch seinen Sohn. Das ist das deutlichste Reden Gottes. Das ist das letzte, das entscheidende Wort Gottes. Johannes stellt das auch gegenüber, indem er das hier sagt, das Gesetz ist durch Mose gegeben. Das war auch ein Wort Gottes, aber es war noch nicht das rettende, erlösende Wort Gottes. Darum fährt er fort, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Das ist das entscheidende Wort Gottes, von seiner Gnade und von der letzten Wahrheit. Wenn wir das begriffen haben, haben wir die Wahrheit gefunden. Viele haben es nicht begriffen und nicht ergriffen. Vers 5 steht das. Das Licht scheint in der Finsternis, die Finsternis hat es nicht ergriffen. Und dann nachher weiter auch, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht. Also haben wir gerade darüber gesprochen, durch sein Wort ist die Welt gemacht, durch Gottes Wort. Aber die Welt erkannte ihn nicht, erkannte Jesus nicht. Er kam in sein Eigentum, also in das, was er gemacht hat, was demnach ihm auch gehörte, diese Welt eben und zu diesen Menschen. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Die ihn aber aufnahmen, oder hier heißt es im alten Luthertext, wie viele ihn aber aufnahmen, also die, die ihn aufnahmen, denen gab er, der die Macht, das müsste eigentlich heißen, denen gab er das Recht, sich jetzt Gottes Kinder zu nennen. Die sind jetzt damit Gottes Kinder geworden, dass sie ihn aufgenommen haben. Und sie erkennen mit Staunen diese Herrlichkeit Gottes. Das Wort ward Fleisch, wohnte unter uns, wir sahen seine Herrlichkeit. Wer dieses Wort annimmt, wer ihn, Jesus, annimmt, der sieht seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater. Das ist die Herrlichkeit Gottes, der seinen Sohn in diese Welt schickt, voller Gnade und Wahrheit. Es geht also nicht nur darum, dass wir den Worten Jesu trauen, sondern dass wir dem Wort Jesus trauen. Jesus ist das Wort Gottes an uns. Durch ihn redet er uns an. Und in ihm, wie wir es dann nachher lesen, können wir Gnade und Wahrheit durch Christus finden. Und in ihm haben wir die Fülle, das steht dann im Vers 16, von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Ich bete noch. Danke, dass du redest. Herr, danke, dass du nicht nur Worte machst, wo wir uns mühen müssen, sie zu verstehen, sondern dass du selber zu uns gekommen bist und dich uns vorgestellt hast, in unser Leben eingetreten bist. Nun hilf uns, dass wir daran festhalten, dass wir in deinem Wort verwurzelt sind, in dir verwurzelt sind und wachsen darin, dass wir dir näher kommen, ähnlicher werden und das ewige Leben mit dir gewinnen. Amen.